بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute geht es weiter إن شاء الله تعالى mit der Geschichte der Abbasiden, und zwar mit einer nächsten Dynastie, also die Geschichte der Abbasiden. Wie ihr merkt, da gibt es mehrere Länder, mehrere Herrscher. Und diesmal jetzt nicht unter dem Kalifen der Abbasiden, wie es bei den Seldschuken der Fall war, sondern eine unabhängige Dynastie, und zwar die Fatimiden, Al-Fatimiyun. Und die Fatimiden werden auch die Ubaydiden oder Diten genannt, Al-Ubaydiyun. Denn der Begründer hieß Ubaydullah. Also deswegen die Ubaydiyun. Aber er behauptete, er sei ein Enkelkind von Fatima, radiallahu anha, der Tochter des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen nennt man sie auch die Fatimiyun. Sie haben sich so genannt. Wir sind die Fatimiden. Wir werden aber noch sehen, dass es nicht stimmt, dass er ein Enkelkind von Fatima radiallahu anha war. Diese Fatimiyun oder Ubaydiyun waren Schiiten, und zwar gehörten sie zu den Ismailiten. Al-Ismailiyun. Und die Ismailiten, dazu gehören auch die Aleviten, die Drusen und so weiter, das sind die sogenannten Batiniyah. Batiniyah hatte ich ja schon mal, ich glaube, einen separaten Vortrag über die Batiniyah gemacht. Die Batiniyah sind keine Muslime. Grundsätzlich sind keine Muslime. Aber sie behaupten, sie seien Muslim. Und dazu gehören, wie gesagt, die Aleviten, die Drusen, heutzutage die Ahmadiyya, ja, die Qadianiyya und so weiter. Gibt viele Sorten. Und sie haben einen gemeinsamen Nenner. Sie behaupten, Muslime zu sein, aber ihre Lehre widerspricht grundsätzlich dem Islam. Und das war eben auch der Fall bei den Ismailiyya oder Ismailiten. Es gibt grob drei große Gruppen der Schiiten. Grob. Ansonsten gibt es unzählige Gruppen. Ja, Untergruppen und so. Einige sagen 70, andere sagen sogar mehr. Aber jetzt ganz grob gibt es die Ismailiten, Ismailiyun, und es gibt die Imamiten, und es gibt die Zayditen, Zaydiyya, über die haben wir auch gesprochen. Wir haben gesagt, das sind die Schiiten, die so am nähesten sind zu Ahlus Sunnah. Sie lehnen nicht die Sahaba ab, aber sie sagen, es wäre schön gewesen, wenn Ali radiallahu anh der erste Kalif gewesen wäre. Aber sie erkennen Abu Bakr und Umar und Uthman und so, sie haben nichts gegen Aisha radiallahu anha und so weiter und so fort. Die Imamiten, Al-Imamiyun, das sind die sogenannten Zwölfer Imamiten. Sie glauben an 12 Imame, begonnen mit Ali radiallahu an, endet mit Al-Mahdi. Und das sind die sogenannten Rafidah. Ein anderes Wort für sie, oder der Fachbegriff Rafidah. Das sind die Schiiten im Irak, im Iran, in Bahrain und so weiter und so fort. Ja, also das sind die im Südlibanon, das sind Imamiten, Rafidiyya. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen zwei großen Gruppen, Ismailiten und Imamiten? Und zwar, es geht darum, wer war der Nachfolger? Und zwar nach Ja'far As-Sadiq. Wer war der Nachfolger? Er hatte zwei Söhne. Einmal einer, der hieß Ismail, Deswegen heißen sie Ismailiyya. Sie sagen, er ist der nächste Imam. Und Imam bedeutet was? Imam bedeutet der Unfehlbare. Also sie meinen mit Imam was? Sie meinen damit, er ist unfehlbar. Das heißt, sie verherrlichen ihn wie einen Propheten. Die anderen sagen, nein, das war der andere Sohn, und zwar Musa al-Kadhim. Musa al-Kadhim. Die Imamiten, die sagen, es war Musa al-Kadhim. Und seine Söhne sind die Imame. Also die zwölfer Imamiten, diese Imame, und jeder einzelne Imam ist unfehlbar. Und dann gibt es unterschiedliche Tendenzen, was sie ihm alles zuschreiben. Wissen über das Verborgene und so weiter und so fort. Ja. Also sie sagen, Musa al-Kadhim, er ist der rechtmäßige Vertreter und alle anderen Imame kommen von seiner Linie. Die Ismailiten sagen, nein, es war nicht Musa, sondern sein Bruder. Also Ismail. Das ist der erste Unterschied. Danach, die Ismailiyya sind schlimmer. Die Ismailiyya sind viel schlimmer, denn sie haben eigentlich nichts mehr übrig gelassen vom Islam. Äußerlich, wir lieben den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir sind Anhänger der Familie des Propheten alaihi salatu wasallam, aber vom Kern her haben sie vieles komplett geändert. Indem sie den Koran interpretiert haben, so wie es ihnen passt. Und deswegen sagen wir immer wieder, warum haben die Ulama so vehement die Sekten widerlegt, die den Koran uminterpretieren? Am meisten, das größte Feld, in dem diese Diskussionen stattgefunden haben, waren die Interpretation der Eigenschaften Allahs Jalla wa Ala. Aber das war ja nicht das einzige Thema, was man falsch interpretieren kann. Aber das ist das, wo die meisten Diskussionen waren. Warum waren sie so vehement? Weil, noch einmal, wenn du sagst, okay, du darfst sagen, Hand Allahs bedeutet Macht Allahs. Hat das irgendein Sahabi gesagt? Nein. Aber das gibt's doch in der arabischen Sprache. Ja und? Aber kein Sahabi hat das so interpretiert. Also halte dich bitte an das, was die Sahabe gesagt haben. Füge nichts hinzu. Ändere nichts. Wenn jetzt jemand sagt, aber nee, Sekunde mal. Ich möchte doch nur Allah verherrlichen. Dann sagen wir deine Absicht schön und gut. Aber wenn du dieses Tor öffnest, kriegst du es nicht mehr dicht. Kriegst es nicht mehr zu. Denn dann kommen die Batiniyya, wie zum Beispiel die Ismailiyya und andere, die Qaramita und so, das hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, es gibt viele Gruppen der Batiniyya, die dann sagen, alles klar, Fasten bedeutet nicht Essen, nicht das Unterlassen von Essen und Trinken, das ist nur so, das ist die offensichtliche Bedeutung. Wie bei Hand, Hand, nee, das ist nur die offensichtliche Bedeutung, aber es gibt eine andere Bedeutung. Das heißt, sie fügen Dinge hinzu, wo überhaupt kein Sahabi gesagt hat, und so ändert man die Religion. Genauso heute, die liberalen Nichtmuslime, die den Koran uminterpretieren und ändern, wie sie Lust haben. Das ist die gleiche Methode. Natürlich sagen wir nicht, dass zum Beispiel die Ash'ariyya, Maturidiyya die gleiche Absicht hatten wie die Ismailiyya. Nein, nein. Wir hatten nicht eine schlechte Absicht, aber die schlechte Absicht korrigiert nicht die falsche Tat. Entschuldigt, die gute Absicht korrigiert nicht die falsche Tat. Ich habe eine gute Absicht, habe ihn aber umgebracht. Heißt es, okay, Applaus, super, Hauptsache du hattest eine gute Absicht. Nein, die Tat ist falsch, aber ich wollte doch was Gutes. Ist schön und gut, dass du was Gutes, aber am Ende, was hast du angestellt? Was Schlechtes. Das heißt, wenn diese Sekten sagen, ich meine jetzt nicht Ismailiyya, das ist keine Sekte, die hat mit Islam nichts zu tun. Wenn wir von Sekten reden, dann reden wir von Muslimen, aber die einen Fehler haben. Aber wir reden bei Ismailiyya, das sind keine Muslime. Aber ich rede jetzt zum Beispiel die Ash'ariyya oder Maturidiyya, das sind Muslime, okay? Aber sie haben Fehler in der Akide. Da sagen wir Barakallahu fikum für eure schöne Absicht. Aber die Methode widerspricht der Methode der Sahabe. Und wenn ihr sagt, wir dürfen uminterpretieren, dann werden die anderen sagen, dürfen wir auch. Nun, es gab im Jemen einen Mann namens Rustum ibn Haushab. Rustum ibn Haushab. Und dieser Rustum ibn Haushab hat jemanden, und der gehörte zu den Ismailiyah, ja, also ein Anhänger dieser Religion. Und er hat einen auserkoren, um diese Botschaft zu verkünden. Also Anhängerschaft zu Ismail, diesem Imam der Ismailiten. Also hat er jemanden gefunden, der dazu in der Lage ist, und er hieß Abu Abdillah al-Shi'i, wurde er bezeichnet. Hassan ibn Ahmed ibn Muhammad ibn Zakaria al-Shi'i. Also der Schiite. Aber wie gesagt, der Schiite, Ismailite, nicht Imamit. Und er war aus dem Jemen, aus Sana'a. Zwischen den Jahren 288 und 289 erreichte dieser Abdullah al-Shi'i Mekka. Warum wollte er nach Mekka? Damit er die Pilgerer dort trifft und mit ihnen redet. Guckt mal, wir lieben doch alle den Propheten alayhi salatu wassalam. Ey, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Und guck mal, die Familie des Propheten alayhi salatu wassalam. Edel. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Und so weiter. Und deswegen, guck mal, und wir sind Nachfolger. Ja, wir sind dies und jenes. Ja, also die wollten die Pilgerer, die von allen Ländern kommen nach Mekka, beeinflussen. Jetzt haben sie gesagt, guckt mal, unsere Botschaft, unsere Da'wa, ja, also falsche Da'wa natürlich, können wir nicht in der Nähe der Kalifen, des Kalifen verbreiten. Ne? Da werden wir sofort fertig gemacht. Also müssen wir weg. Da haben sie sich gesagt, wisst ihr was? Nordafrika ist entfernt von Bagdad und so weiter, ja, wo der Kalif war. Nordafrika ist entfernt. Also gehen wir zu den Nordafrikanern in Mekka, die gerade pilgern, und reden mit denen und überzeugen sie, dass unsere Botschaft die richtige Botschaft ist. Und so ist es auch eingetreten. Man kann sich fragen, sag mal, jeder Zweite hat da eine Botschaft und dann kriegt er Anhänger und dann führt er Kriege und dann wird er auch Herrscher. Menschen sind leichtgläubig. Ohne Wissen bist du weg. Ohne Wissen bist du weg. Nicht, dass unser einer denkt, boah, also diese Leute, die haben überhaupt keinen Verstand. Wenn du kein Wissen hast über die Religion, wenn du nicht geimpft bist mit authentischem Wissen, dann kommt jemand und sagt, guck mal, Allah sagt, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und Ali radiallahu anhu sagt, und dann sagt, oh, mashallah, hat er das gesagt? Ah, ja, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dies und jenes sagt, dann bedeutet das dies und jenes. Zum Beispiel, wenn die Schiiten sagen, inna ankara al-aswati la sawtu al-hamir, die Aya, dass die abscheulichste Stimme ist die Stimme eines Esels, dann sagen sie, gemeint ist Abu Bakr und Umar, radiallahu anhu. So. Aber welcher Sahabi hat diese Interpretation gegeben? Brauchst du nicht. Wir interpretieren. Seht ihr, wie fatal es ist, Tafsir zu machen, ohne zurückzukehren zu den Sahaba? Dann glauben die Leute, du kannst den Leuten alles verkaufen, was du willst. Du sagst, guck mal, glaube an Allah und glaube an mich. Dann glaubt er dir. Warum? Weil er vertraut dir. Es gibt Leichtgläubige, Gutgläubige oder nennt man das eher Schlechtgläubige, Menschen, die jedem nachahmen. Bis Yawm al-Qiyama wird es sowas geben. Auf jeden Fall hat er so viele, dass sie dann tatsächlich diese Botschaft in Nordafrika verbreiten konnten. Zweitens, also das war der erste Faktor. Zweitens, in Nordafrika herrschten damals auch eine Dynastie, ja, die Aghalibe, die Aghlabiten heißen die. Sie waren in Tunesien und diese Gegend. Und diese Aghalibe, alles zur Zeit der Abbasiden jetzt, ja. In dieser Zeit waren sie ungerecht. Das heißt, die Bevölkerung haben sie sowieso gehasst. Also kam jetzt jemand und sagt, guck mal, Religion, und Allah sagt, der Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagt, und wir müssen gerecht sein. Und sagt, Alhamdulillah, guck mal, gottesfürchtige Leute, Alhamdulillah. Ja, die werden uns inshallah jetzt gut behandeln und so weiter und so fort. Also war das auch politisch gesehen, also zum einen religiös, zum einen politisch gesehen war das endlich eine Alternative gegen diese ungerechten Herrscher, die Aghalibe in Nordafrika, also Teile von Nordafrika, Tunesien und so weiter. Wichtigste war, die Hauptstadt von Nordafrika war was? Welche Stadt? Qairawan. Qairawan, also in Tunesien. Das war ja die Hauptstadt. Uqba ibn Nafi, haben wir da gesagt, ja. Uqba ibn Nafi hat ja von dort aus die Nordafrika begonnen einzunehmen. Auf jeden Fall, im Monat Jumad al-Akhira, im Jahr 296, also nach Hijra natürlich, zog Abu Abdullah al-Shi'i nach Qairawan, hat er Qairawan eingenommen. Er hatte eine Armee von 200.000 Mann. Da kommt einer aus dem Jemen, redet mit ein paar Leuten und dann hat er eine Armee von 200.000 Mann. Das ist eine Riesenarmee. Auf jeden Fall, als er dann dort war in Al-Qairawan und die Aghlabiden, die wurden jetzt besiegt. Okay, jetzt hat er die Macht. Und einige der Anhänger der Aghalibe wurden Anhänger von ihm natürlich. Ja. Es gibt viele, also ich bin Anhänger vom Sieger. Wer siegt, der, mit dem bin ich. Auf jeden Fall, dann hat Abu Abdullah al-Shi'i gesagt, so, guckt mal, jetzt haben wir einen Staat, jetzt rufen wir unseren Imam, weil er war ja nicht der eigentliche Imam, der Mahdi. Und zwar wer? Ubaydullah al-Mahdi, der Begründer dieses Staates. Also die Vorleistung hat Abu Abdullah al-Shi'i getan. Aber dann kam Ubaydullah al-Mahdi. Und Ubaydullah al-Mahdi, der ist jetzt Dreh- und Angelpunkt dieses Staates oder dieser Dynastie. Und deswegen heißen sie Ubaydiyun. Ubaydullah al-Mahdi. Ubaydullah al-Mahdi hat dann eine Stadt gegründet, und zwar Al-Mahdiyya, auch in Tunesien. Bis heute heißt diese Stadt Mahdiyya. Ist am Meer und sehr zentral, was die Schifffahrt angeht. Ja? Also sehr zentral, und von dort, das war eben die Hauptstadt der Ubaydiyun dann, beziehungsweise der Fatimiden. So, Ubaydullah al-Mahdi, der hat jetzt was behauptet. Ich bin Enkelkind von Fatima, radiyallahu anha. Der Bruder von Abdullah al-Shi'i, der hieß Abu al-Abbas, hat Gewalt angewendet, um die Lehre von Ahlus Sunnah, was in Nordafrika war, die waren ja alles Ahlus Sunnah wal Jama'ah, um sie zu entwurzeln, zu beseitigen. Und diese Dynastie, diese Herrschaft war brutal. Ja, es gibt viele Berichte von Folter, wie wir inshallah noch gleich sehen werden. Ubaydullah al-Mahdi übernahm dann, also wie gesagt, die Herrschaft und verkündete diesen Staat der Fatimiden. Und das fand dann 297 nach Hijra statt, also ungefähr 910 christliche Zeitrechnung. Und was hat er dann getan, Ubaydullah al-Mahdi? Er hat dann Abdullah al-Shi'i getötet. Er hat dich doch hergebracht, aber so ist das, subhanallah al-Azim. Das erste ist, Konkurrenten ausschalten, obwohl sie deine Leute waren. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, überlieferte, also und hat das auch beschrieben, dass die Abstammung von Ubaydullah al-Mahdi eine Lüge war. Also er hat die Leute auf den Arm genommen. Der kam einfach und hat gesagt, guten Tag, ich bin Enkelsohn von Fatima radiallahu anha. Die Leute haben ihm geglaubt. Auch Ibn Taymiyyah hat das bestätigt. Ibn Khillikan sagte, die Forscher, also die Wissenschaftler, bestreiten seinen Anspruch auf die Abstammung und betonen, dass diese, die sich den Fatimiden zurechnen, Betrüger sind. Sie seien jüdischer Herkunft aus einem Gebiet in Syrien und sein Vater habe den Beinamen Al-Qaddah. Also er ist von ganz was anderem, hat mit Fatima radiallahu anha nichts zu tun. Auf jeden Fall, Ubaydullah starb dann im Jahre 322 und sein Enkel Al-Mu'izz gelang es danach, Ägypten zu erobern. Das heißt, die Ubaydiyun sind danach nach Ägypten. Warum? Weil die Nordafrikaner haben denen nie Ruhe gegeben. Obwohl sie brutal waren und obwohl sie gefoltert haben, aber die Nordafrikaner haben an der Sunna gehalten. An der Sunna haben sie gehalten. Dieser Fatimidenstaat, der dann, wie gesagt, bis nach Ägypten kam, dauerte 260 Jahre. Davon 52 Jahre in Nordafrika und 208 Jahre in Ägypten. Schauen wir uns einige Verbrechen dieser Ubaydiyun an. Als Ubaydullah den Anspruch erhob, ein Prophet zu sein, ließ er zwei Rechtsgelehrte aus Qayrawan in seiner Anwesenheit vor seinem Thron bringen. Er brachte jetzt zwei Gelehrte aus Qayrawan, damit sie das bestätigen. Dann sagte er, bezeugt ihr, dass dieser ein Gesandter Allahs ist, also die Soldaten, bezeugt ihr das? Dann haben sie gesagt, bei Allah, selbst wenn dieser Mann zu uns käme mit der Sonne zu seiner Rechten und dem Mond zu seiner Linken und sagen würde, er sei ein Gesandter Allahs, würden wir das nicht unterstützen. Also wurden sie hingerichtet. Al-Dhahabi, rahimahullah, sagte über einen dieser beiden, einer von diesen hieß Ibn Bardun, dieser Gelehrte. Er war der Imam, der Märtyrer, der Mufti, Abu Ishaq, Ibrahim, Ibn Bardun, Al-Dabbi, ein Schüler von Abu Uthman Al-Haddad, also ein Gelehrter. Und diese Fatimiten haben die Menschen in Angst und Schrecken leben lassen, so dass sie Menschen enthauptet haben, die nicht ihnen zustimmten, und dann sind sie mit ihren Köpfen durch die Gegend gewandert. Wehe dem, der nicht diesen Schiiten folgt. Wer die Sahaba lobte, oder manche von ihnen, der wurde getötet, wurde eingesperrt und dann hingerichtet. Und den Rechtsgelehrten, den Ulama, wurde verboten, den Fiqh von Imam Malik zu unterrichten. Warum? Weil das ist Ahlus Sunnah. Und zwar wurde wenn jemand doch al-Madhhab al-Maliki unterrichtet hat, wurde er getötet, enthauptet und dann seinen Kopf durch die Gassen genommen und man hat dann geschrien, also diese Soldaten, dies ist das Schicksal von jemandem, der Maliki-Rechtsschule folgt. Subhanallah. Und dann müssen wir wissen, inshallah werden wir auch über diesen edlen Gelehrten dann auch reden, also nicht genau, aber fast danach, Aber seine Schuyuch haben in dieser Zeit gelebt, und zwar Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah, der kleine Imam Malik genannt wurde. Was heißt der kleine? Also der Imam Malik ist der Große. Und wer kommt danach? Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Wann hat denn der bitte schön gelernt? In diesen Umständen. In diesen Umständen wurde er zu einem Großgelehrten, einer der größten malikitischen Gelehrten überhaupt. Wobei seine Schuyuch das erleben mussten. Al-Dhahabi rahimahullah sagt über einen der Gelehrten, der Imam, der Märtyrer und Richter Muhammad ibn al-Habli, wurde von einem Emir in Barqa besucht, der ihm sagte, morgen ist das Eid-Fest. Der Imam antwortete, erst wenn wir den Neumond sehen. Also nicht mit die Fatimiden haben die Berechnung eingeführt, so also nebenbei. Ja. Das heißt, natürlich jetzt nicht jeder, der mit Berechnung geht, ist ein Schiite, ja. Aber auf jeden Fall, die haben das auch benutzt. Jetzt kommt dieser Gelehrte und sagt, eine Sekunde mal. Wenn wir den Mond sehen, okay, haben wir den nicht gesehen, ist kein Eid, also Ende von Ramadan. Erst wenn wir den Neumond sehen, erkläre ich das Fest und lasse die Menschen nicht Fasten brechen, da ich sonst ihre Sünden auf mich lade. Daraufhin erwiderte der Emir, also der Anführer, der von den Fatimiten geschickt wurde, aber so lautet der Befehl des Al-Mansur, also dem Herrscher. Und der war eben einer der Ubaidiyun. Auf jeden Fall, als der Neumond nicht gesichtet wurde, zog der Emir dennoch mit Trommeln, Bannern und Vorbereitungen für das Fest hinaus. Der Imam sagte, ich werde nicht hinausgehen und nicht beten, dieser Gelehrte. Daraufhin befahl der Emir einem anderen, das Festgebet zu leiten und berichtete über den Vorfall Al-Mansur. Al-Mansur, also dem damaligen Herrscher. Dieser ließ diesen Gelehrten zu sich bringen und sagte ihm, gib deinen Widerstand auf und ich vergebe dir. Also mach, was ich dir sage und hör auf damit, dass du meinen Befehlen widersprichst. Aber dieser Gelehrte weigerte sich, woraufhin er in der Sonne aufgehängt wurde, bis er starb. Obwohl er um Wasser flehte, wurde ihm keins gereicht. Dann wurde er ans Kreuz gehängt. Möge der Fluch Allahs auf die Ungerechten sein. Das berichtet Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Ibn al-Athir berichtete über das Jahr 511, also das ist jetzt ein Sprung, aber die haben ja 250 Jahre geherrscht. Er sagt, der Sultan Muhammad, und zwar der Seldschuke, also einer der Seldschuken, erkannte, dass die Interessen der Menschen und des Landes von der Beseitigung der Batiniyya, ihrer Spuren, der Zerstörung ihrer Städte und der Einnahme ihrer Festung abhingen. Zu dieser Zeit war Al-Hasan ibn As-Sabbah, das war einer der Anführer einer Sekte der Ismailiten. Die Ismailiten haben auch untereinander ein paar Meinungsunterschiede. Also dieser Hasan As-Sabbah war Anführer der sogenannten Hashashin. Das waren diese Assassinen, wo ich letztes Mal mit den Drogen da. Ja, der hat das begründet. Hasan al-Sabbah. Auch ein Ismailite. Auf jeden Fall. Und die Seldschuken, die waren mit, nicht die einzigen, aber mit Grund, warum diese Ismailien, also die Fatimiden dann, schwächer wurden. Ja, sie wurden schwächer. Und sie wurden dann auch besiegt. Er sagt jetzt, Ibn al-Athir, der Sultan Muhammad, also der Seldschuke, erkannte, dass die Interessen der Menschen und des Landes von der Beseitigung ihrer Spuren, der Zerstörung ihrer Städte und der Einnahme ihrer Festung abhingen. Weil sie hatten Festungen wie Hasan al-Sabbah und von dort aus haben sie Kriege geführt und diese Attentate. Deswegen heißen sie ja diese Assassinen, also diese Attentäter. Diese Festung hieß Alamut, ja, diese Festung. Alamut. Er hatte sie seit fast 26 Jahren im Besitz, dieser Hassan al-Sabbah. Die Menschen in seiner Nachbarschaft litten sehr unter seinen Angriffen und Morden. Und der Sultan entsandte eine Armee unter der Führung von einem General, der mehrere Festungen von ihnen einnahm. Dann zog er zu dieser Festung, wo Hassan al-Sabbah selbst war, Alamut, und belagerte sie monatelang. Die Batiniyya suchten Verhandlungen und boten an, die Festung im Gegenzug für Sicherheit zu verlassen. Doch die Belagerung dauerte an, bis die Nachricht vom Tod des Sultans Mohammed eintraf. Daraufhin löste sich die Armee auf und die Festung wurde nicht eingenommen. Und dann, später, 521, gab es einen anderen Sultan und der hat dann auch diese Festung eingenommen. Also es gab lange Kriege mit diesen Ismailiten, weswegen sie viel Unheil angestiftet haben. Nun, wie kam ihr Untergang? Einmal durch die Seldschuken, ja, weil Nizam al-Mulk, hatte ich ja letztes erwähnt, eines seiner Projekte war, diese Ismailiyya aufzudecken. Und er wurde ja von diesen Hashashin getötet, haben wir gesagt. Ja. In dieser Zeit lebte auch ein Gelehrter, und zwar Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali lebte in dieser Zeit und verfasste auch ein Werk über die Batiniyya. Den wollten sie auch umbringen. Den wollten sie auch töten. Also Hassan al-Sabbah und seine Kommandos, sie wollten auch Abu Hamid al-Ghazali töten. Auf jeden Fall, in der islamischen Welt haben sie nicht Fuß fassen können, diese Fatimiden. Und ich hatte ja vorhin erwähnt, besonders in Nordafrika hat es nicht geklappt. Es gab viele Aufstände gegen sie. Ja, viele Aufstände. Deswegen sind sie nach Ägypten. In Ägypten haben sie die Stadt Al-Qahira gegründet. Al-Qahira ist eine Stadt, die gegründet wurde von den Fatimiden, den Ubaidiyun. Und sie haben den Namen vergeben, Al-Qahira. Warum? Al-Qahira ist also die Bezwingende. Weil sie hatten ja diesen Wunsch, dass sie die Abbasiden bezwingen. Deswegen dachten sich so, von hier aus können wir die Abbasiden bezwingen. Deswegen nannten sie diese Stadt Al-Qahira. Und sie haben die Moschee gegründet, Al-Azhar. Al-Azhar wegen Fatima Zahra. Fatima Zahra wird sie ja bezeichnet, Zahra. Ja, also wie eine Blüte, also die Reine. Ja. Und deswegen hat er diese Moschee gegründet, die Azhar-Moschee. Und die war also zu Beginn eine schiitische, ismailitische Moschee. Das heißt, die Lehren der Ismailiyya wurde dort unterrichtet und verbreitet. Aber auch in Ägypten konnten sie nicht Fuß fassen. Obwohl wir hier von wie vielen Jahren reden? 200 Jahre. Und das ist ein wichtiger Aspekt. In der Geschichte der Menschheit sind 100, 200 Jahre nichts. Es mag sein, dass 100 Jahre Ungerechtigkeit stattfinden. Okay, es wird ein Ende haben. Deswegen besonders der Muslim, ja, selbst der Nicht-Muslim, wenn er sich die Geschichte anschaut, weiß das. Aber besonders der Muslim weiß, okay, jetzt haben wir schwierige Zeiten, aber das geht schon 50 Jahre so. 50 Jahre, es gab Zeiten, da gab es 200, 300 Jahre schwierige Zeiten. Du hast also einen Maßstab, okay, trotzdem können, hab Ausdauer. Du weißt, es hat ein Ende. Wenn wir uns anschauen, die Algerier, 130 Jahre. 130 Jahre wurden sie abgeschlachtet. Und trotzdem, walillahi alhamd wal minna, sind die Franzosen dann weg, zumindest militärisch. Auf jeden Fall, das heißt, wenn wir uns diese Geschichte anschauen, wissen wir, alles hat ein Ende. Es wird bi'idhnillahi ta'ala besser, obwohl es eine düstere Zeit war. Das heißt also, sie haben dann Al-Qahira gegründet und von dort aus ihre Irrlehren verbreiten wollen, aber das hat nicht geklappt. Eine Besonderheit der Fatimiten war was? Dass sie mit den Christen damals zusammengearbeitet haben und sogar einige zu Ministern gemacht haben. Also gar keine Muslime, zu Ministern gemacht haben. Das war auch nochmal ein Grund, dass die Bevölkerung sagt, was machen die denn? Wir sind ein muslimisches Land. Und jetzt holen die Minister und Beamte und so weiter, die gar keine Muslime sind. Weil die Fatimiden haben den Sunniten gar nicht getraut. Sie hatten kein Vertrauen. Kannst du jetzt keinen Sunnite jetzt als Minister einstellen, der wird ja gegen dich arbeiten. Also, woher hole ich die Leute? Okay, dann kommt mal die anderen. Aber genau das war der Fehler, von taktische Fehler, dass die Bevölkerung umso mehr Ablehnung hat. Das alles führte dazu, dass die Fatimiden immer schwächer wurden, bis schlussendlich dann später die Ayyubi-Dynastie, also Salah ad-Din al-Ayyubi, ja, und vor ihm Nuruddin Zinki und so weiter, dann dafür sorgten, dass die Fatimiten beendet wurden. Also das ist eine lange Zeit. Eine sehr, sehr lange Zeit, wo sie sehr viel Unheil gerichtet haben in den muslimischen Gebieten. Das heißt also, mit Salah ad-Din al-Ayyubi hat das ein Ende gefunden. Und inshallah werden wir natürlich über Salah ad-Din al-Ayyubi, rahimahullah ta'ala, noch ausführlich sprechen. Das waren also die Fatimiden. Also eine Kurzversion natürlich, ansonsten gibt es sehr viel über sie zu reden. Aber auf jeden Fall, die Lehre ist, die muslimischen Länder wurden von solchen Menschen beherrscht und der Islam hat überlebt. Und die Sunna hat überlebt. Und deswegen, das ist wichtig, barakallahu fikum. Heutzutage gibt es immer wieder Versuche, auch in Nordafrika, das Schiitentum zu verbreiten. Gibt es immer wieder Versuche. Und dann hörst du immer die Gelehrten sagen, die Rechtsschule des Imam Malik ist die Mauer, an der sie ihre Köpfe zerbrechen werden. Woher wollen die das wissen? Geschichte. Al-Madhhab al-Imam Malik, natürlich auch Madhab Imam Abu Hanifa und so, aber Nordafrika ist malikitisch. Also es geht jetzt nicht um Imam Malik. Aber an sich, diese Gelehrten, der Ahlus Sunnah wal Jama'ah, wenn das Wissen dieser Gelehrten verbreitet ist, ist das die Impfung, damit solche Irrlehren sich nicht verbreiten. Wenn wir diese Gelehrten ihr Wissen verbreiten, dann ist das ein Schutz vor den Irrlehren. Und das wissen auch die Politiker. Das wissen auch die Politiker. Und deswegen ist auch politisch, auch wenn vielleicht der ein oder andere nicht religiös motiviert ist, ist er politisch motiviert, das Wissen zu erlauben, zu verbreiten. Weil er ganz genau weiß, wenn die Menschen nicht Wissen bekommen, werden sie alles aufnehmen, was es überhaupt gibt an Sekten. Und dann wird es eine Gefahr für ihn selbst, für seinen Thron, für sein Amt. Das heißt also, wir müssen immer wieder zurückkehren zu unseren Gelehrten, damit wir in Schutz sind durch Allahs Hilfe vor solchen Sekten. Ist eine Bevölkerung unwissend, war es. Ist ein leichtes Spiel. Da kann irgendjemand kommen, guten Tag, ich bin der nächste Prophet, die glauben dem. Also du darfst nie denken, Unwissenheit kann nicht schaden. Also Unwissenheit ist tödlich. Und das wissen auch diejenigen, die den muslimischen Ländern schaden wollen. Sie wissen ganz genau, wie kriegen wir diese Länder in die Knie? Indem wir verbieten, Wissen zu verbreiten. Indem wir das Wissen nicht lassen. Ja, und deswegen versuchen sie immer wieder, nein, und macht dies nicht und mischen sich ein in die Schulbücher sogar. In die Schulbücher mischen sie sich ein. Ja? Das heißt, wenn irgendein muslimisches Land Unterstützung braucht von der Weltbank, dann sagen sie, ja, gerne. Also, sie sind großzügig, ja. Aber könnt ihr mal bitte diese zwei Eier rausnehmen aus eurem Buch? Aber das ist doch ein Geschichtsbuch. Ja, ist egal, aber könnt ihr diese Sache bitte mal rausnehmen? Ja, aber guck mal, ich wollte doch hier eine Solaranlage anbauen. Was hat das jetzt mit dem Geschichtsbuch? Ja, aber das Geld für deine Solaranlage kriegst du nur, wenn du diese Eier aus dem Geschichtsbuch nimmst. Aber wer Imame werden finanziert? Dann haben wir ein Problem. Die finanzieren in unseren Ländern, dass der Islam nicht verbreitet wird. Und wenn hier ein Imam finanziert wird, wie könnt ihr nur, das geht nicht und so weiter und so fort. Also wenn das keine Heuchelei ist. Der Muslim muss also wissen, wie diese Welt funktioniert. Wissen ist der Schlüssel zur Veränderung. Diese Ummah wird sich erst ändern, wenn sie weiß, wer Allah ist. Wenn sie weiß, wer der Prophet ist, alayhi salatu wassalam. Und besonders, inshallah, wie gesagt, Imam ibn Abi Zayd al-Qayrawani, dieser Gelehrte, ist, also jeder muss seine Biografie lernen. Jeder. Warum? Weil wir reden hier über jemanden, der so viel Erfolg im Wissen hatte, obwohl er in einer Zeit lebte, wo du musst nur ein Sahabi nennen, du bist kopfkürzer. Und trotzdem wird er zu einem der größten Gelehrten überhaupt. Und auch aqidatechnisch, aqidat ahlus sunnati wal jama'a. Ja? Er bestätigt, Allah azza wa jalla ist über dem Thron, wir werden Allah sehen, inshallah ta'ala, wenn das Allah uns erlaubt, und so weiter, die Eigenschaften Allahs jalla wa ala. Das heißt, und das ist auch wichtig, zu dieser Zeit gab es noch nicht die Aqida der Ash'ariyya in den Maghreb-Staaten. Weil heutzutage die Maghreb-Staaten sagen, wir sind Ash'ariyya. Ja, seit wann? Erst ab 500 nach der Hijra. Vorher waren die gar keine Ash'ariyya. Das ist auch wichtig, wenn wir die islamische Geschichte lernen, damit wir wissen, weil die sagen, ja, die Mehrheit ist Ash'aritisch. Ja, weil das eingeführt wurde. Unter anderem durch das Land oder den Staat, werden wir auch inshallah uns betrachten, der Muwahhidun. Muwahhidun ist eine Dynastie, die Marokko und Nachbarländer geherrscht hat, eine gewisse Zeit. Die Muwahhidun, warum heißen sie Muwahhidun? Von Tauhid, oder nicht? Warum Tauhid? Weil sie gegen diejenigen waren, die Eigenschaften Allahs bestätigt haben. Tauhid ist für sie was? Dass du sagst, Allah hört nicht, Allah sieht nicht, Allah, obwohl, gut, sehen und hören, aber die interpretieren das um. Aber zum Beispiel, Allah hat keine Hand, Allah ist nicht über dem Himmel und so weiter und so fort. Das ist deren Tauhid. Und damit haben sie diese Aqida mit dem Schwert verbreitet. Also sie haben die Menschen gezwungen, diese Aqida zu haben. Es war nicht so, dass die Leute überzeugt wurden und okay, da, willst du das glauben oder das? Nein, sie wurden mit dem Schwert gezwungen, diese Aqida zu übernehmen. Das heißt also, diese Aqida der Ash'ariyya kam in die Maghreb-Staaten viel später. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani war kein Ash'ari, also hatte nicht diese Kalam-Ansichten. Und auch andere Gelehrte zu dieser Zeit. Da seht ihr, barakallahu fikum, wie islamische Geschichte sehr viel zu tun hat mit unserem Glauben. Dass wir verstehen, was ist denn passiert in der islamischen Welt? Warum sind einige Gebiete jetzt zum Beispiel ash'aritisch geworden? Das werden wir inshallah auch noch sehen, bi'idhnillah. Es gibt viel zu sagen in der islamischen Geschichte. Auf jeden Fall, abschließend, alhamdulillah, dass diese Länder sunnitisch sind. Diese Gabe. Adhan wurde ja auch geändert. Die Liste ist lang, was da alles getan wurde. Ja? Adhan wurde geändert und so weiter. Stell dir mal vor, du lebst in einem Land, ja? Marokko, Tunesien, Libyen, ja? Ägypten. Du lest da und hörst nur Beleidigung von Aisha, radiallahu anha, Beleidigung von Abu Bakr, morgens wie abends. Das ist yani. Aber so war das. Das war damals so. Die Fatimiten, die haben das öffentlich permanent verbreitet, ja, die Angriffe auf die Sahaba, radiallahu anhum, und doch haben sie verloren. Weil es eben solche edlen Gelehrten gab, die mit ihrem Leben bezahlt haben, damit man an der Sunna hält. Damit dieses Wissen nicht vergeht. Möge Allah mit ihnen gnädig sein, möge Allah sie reichlich belohnen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns gemäß der Sunna leben lassen, möge Allah uns gemäß der Sunna sterben lassen, möge Allah uns vereinen mit den edlen Sahaba und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den höchsten Stufen des Paradieses. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.